Willkommen bei Bernecker Opinion, dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Dies ist eine Podcast-Variante des Themenchecks von Walter Thissen mit Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Die eigentliche Hauptsendung gab es bereits am 17. Mai 2023 im Rahmen von Bernecker TV. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, fasziniert Sie das Themenfeld künstliche Intelligenz? Haben Sie sich schon mal die Frage gestellt, wie man als Börsianer und Investor Chancen unter dieser Überschrift nutzen kann? Dann seien Sie bitte unbedingt beim nächsten Bernecker Webinar am 30. Mai 2023 dabei. Geplant ist ein Grußwort von Hans A. Bernecker sowie das Hauptreferat von Carsten Müller aus dem Team des Frankfurter Börsenbriefs. Informieren und registrieren Sie sich gerne. Folgen Sie dazu bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker Opinion Podcast Episode. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie heute ein wenig hinter die Kulissen des Aktienmarktes mitnehmen, auf einige Aspekte dazu schauen. Außerdem soll es auch heute gehen um Gold, um Silber, um Kupfer und weiteres mehr. Das amerikanische Schuldendebakel soll ebenfalls angesprochen werden. Willkommen zum Themencheck im Rahmen von Bernecker TV. Und diesmal darf ich einen bekannten Gast begrüßen, nämlich Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Freuen Sie sich auf dessen ganz besondere Art, auf das Marktgeschehen zu schauen und dieses einzuordnen. Starten wir ins Gespräch. Grüße Robert Halver, der mir zugeschaltet ist. Guten Morgen, Robert.
Hallo Walter, danke für die Einladung und danke für die sehr nette Einführung.
Danke, dass wir dich dabei haben können, Robert. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Steigen wir doch gleich mal mit dem DAX ein. Der hält die Nase ja tapfer in den Wind, aber bei grob 16.000 Punkten scheint dann doch ein wenig der Deckel auf dem Topf zu liegen. Wie ist dein Blickwinkel auf den kurzen Marktrahmen?
Ja, er dümpelt vor sich hin. Wir haben ja so eine Marke zwischen 15.700 unten und 16.000 oben. Man will diese Bandbreite offensichtlich nicht verlassen, weil man sagt, nach oben, da fehlen so die positiven Anschlussimpulse. Da reden wir ja wahrscheinlich noch drüber, die fehlenden. Aber nach unten sagt man auch, warum unten drunter gehen, denn die Alternative, der Zinsmarkt ist ja nach wie vor nach Inflation nicht wirklich interessant. Und wenn man davon ausgeht, dass ja auch das Zinserhöhungsende naht, ja, also dass man quasi die Wende der Zinswende im Sommer haben wird, Typen wie drüben Amerika und Europa, dann ist das im Augenblick so eine Komfortzone, die man ungern verlässt. Da muss wieder mehr Pep an den Markt kommen, um oben drüber zu schießen, was aber in diesem Jahr noch passieren wird.
Robert, wechseln wir, bevor wir auf den Zins schauen, das soll heute auch noch angesprochen werden, wechseln wir aber vorher nochmal an die Wall Street und schauen da etwas hinter die Kulissen des Aktienmarktes. Und zwar, der gleichgewichtete S&P 500 ist in der jüngeren Zeit schlechter gelaufen als der S&P 500, also den man gewöhnlicherweise anschaut. Es scheint dem Markt ein wenig an Breite zu fehlen. Ist das für dich ein Warnsignal oder anders gefragt, wie sollte man sich in einem solchen Marktrahmen als Anleger verhalten?
Ja, die Breite ist vielleicht nicht mehr da, was man so von früheren Zeiten noch kannte, aber man kann es ja auch so formulieren, ich kaufe nur das, was mir gefällt, wo ich einfach sage, das passt die Story, da habe ich nach wie vor ein Geschäftsmodell, das valide ist. Warum die Breite gehen, wenn die Spitze doch viel interessanter ist? Leistungssport könnte man sagen, ja, also nur die wirklich dann die Olympia-Qualifikation haben, die Champions League spielen können von ihrem fundamentalen Umfeld, die muss man eben dort haben. Das stört mich überhaupt nicht, warum soll der gesamte Markt mitgehen? Wir sind ja nicht mehr in der typischen Liquiditätshosse. Wir haben sicherlich eine Art Liquiditätshosse. Wir haben ja nach wie vor im Durchschnitt dann eine Inflation, die oberhalb der Zinsen ist, aber eben nicht mehr das üppige Liquiditätsfüllhorn, das ausgeschüttet wird, wie das in früheren Jahren der Fall gewesen ist, wo alles gelaufen ist. Also man muss Butter und Käse, sagt man in Holland. Das läuft Butter und Käse. Heute laufen eben nur ausgewiesene und spezialisierte Milchprodukte, eben die Aktien, die für mich einfach dann, oder die generell, die eine Story zu erzählen haben. Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass man sich quasi als Value-Investor das rauspickt, was Sinn macht.
Bleiben wir hinter den Kulissen beim Aktienmarkt oder beim US-Aktienmarkt. Stichwort Wertpapierkredite und Aktienrückkäufe der Unternehmen. Wie stellt sich hier jeweils die Situation dar? Welche Ableitungen lassen sich daraus für den Markt machen?
Interessanterweise, wir haben lange Zeit erlebt, dass die Wertpapierkäufe auf Pump, also kreditfinanziert an Wall Street, ja massiv eingebrochen sind. Da scheinen wir mindestens dann den Boden gefunden zu haben, sogar eine leichte Trendwende nach oben, dass man wieder bereit ist, durchaus auch auf Pump-Aktien zu kaufen. Dann kommen natürlich dann zwei Dinge zum Vorschein. Also offensichtlich ist der Aktienmarkt durchaus interessant, wenn auch eben dann spezifiziert und ausgewählt. Und zweitens, die Zinserhöhungsangst scheint zu gehen. Ich bin sowieso der Meinung nach wie vor, ich wiederhole es gerne, dass wir die letzte Zinserhöhung in den USA gesehen haben, mit Blick auf die Konjunktur und auf so manche Schelmerei, was sich ja die politische Elite in Amerika im Augenblick mit der Schuldendebatte erlaubt. Ich könnte auch von spätrömischer Dekadenz oder von einer Profilierungssucht der pathologischen Art sprechen, kann eine US-Notenbank hier sicherlich nicht übertreiben. Amerika ist angeschossen und da wird man sicherlich eher Wundsalbe verteilen und die Wunde nicht noch weiter vertiefen.
Meine Damen und Herren, fasziniert Sie das Thema künstliche Intelligenz? Vielleicht haben Sie ja selbst schon mal ein wenig herumgespielt mit ChatGPT, vielleicht mit offenem Mund vor Begeisterung oder Erstaunen. Jedenfalls, wenn Sie fasziniert sind von der künstlichen Intelligenz, ist das nachvollziehbar. Und als Investor und Börsianer dürfen Sie natürlich noch weiterdenken. Wie können Sie die spannenden technischen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für potenzialstarke Investments in Ihrem Depot nutzen? Was sind die zu erwartenden Gewinnerunternehmen, die zu erwartenden Gewinneraktien? Wie kann man mit einer sinnvollen Risikostreuung in das Themenfeld KI investieren? Trifft das Ihren Nerv? Dann seien Sie bitte unbedingt beim nächsten Bernecker-Webinar am 30. Mai 2023 dabei. Geplant ist ein Grußwort von Hans A. Bernecker sowie das Hauptreferat von Carsten Müller aus dem Team des Frankfurter Börsenbriefs. Bitte schauen Sie unbedingt auf die Infoseite zur Veranstaltung und seien Sie gerne mit dabei. Folgen Sie bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Zurück zum Gespräch. Du hattest es eben schon angesprochen, das Schuldenlimit oder die Debatte darüber, bleiben wir dann noch da vielleicht noch ein wenig stehen. Täglich grüßt das Murmeltier, könnte man vielleicht in Anlehnung an den Film sagen. Die Märkte scheinen das Risiko ja mit einem Schulterzucken abzuhaken. Ist diese Unbekümmertheit aus deiner Sicht gerecht? Kann man unbegrenzt mit dem Feuer spielen, ohne sich dann tatsächlich mal die Finger zu verbrennen?
Nein, das kann man nicht. Amerika ist nach wie vor die leitende Weltfinanznation, Weltmacht sozusagen, mit der Weltleitwährung. Damit spielt man nicht. Ich habe immer gesagt, seine Kunden sollte man nicht enttäuschen. Mit seinen Kunden spielt man eben nicht. Mit Kunden meine ich, dass 60% der Staatsschulden ausländischer Hand sind. Denen sagt man nicht jetzt mit Inbrunst und Panik, oh, eventuell, theoretisch könnte Amerika pleite gehen. Das macht man nicht. Ich erinnere da an frühere Zeiten Ronald Reagan, der sicherlich auch ein Mann klarer Worte war, aber man hat sich mit Demokraten immer wieder einigen können, dass man sagt, zuerst der Staat, dann die Partei. Mittlerweile ist das anders. Wir wissen natürlich, die Republikaner wollen hier natürlich die Biden-Administration als schwach, als behäbig, als nicht einsatzfähig, handlungsfähig darstellen. McCarthy, ja, der Mehrheitsführer im Kongress, im Repräsentantenhaus, hat natürlich von hinten immer den Druck von Donald Trump nach dem Motto, sieh mal zu, dass hier die Demokraten schlecht aussehen. Aber die Demokraten wiederum müssen auch einfach mal kapieren, dass man eine Überschuldung nicht weiter fortsetzen kann. Sich zusammenzusetzen, zu sagen, bei aller Auseinandersetzung, Amerika ist unser Heiligtum, das lassen wir doch nicht wanken, das ist doch ganz klar. Denn wenn man das machen würde, ja, ich sage es jetzt mal sehr klar und deutlich, wenn die führende Wirtschaftsnation der Welt, an der sich alle ausrichten, die auch nach wie vor ein Signalgeber ist, trotz der Konkurrenz aus Asien, China zum Beispiel, wenn man sich wirklich hier selbst vom Sockel stößt, ja, dann wäre das so, Walter, ich sage es deutlich, als würde sich Casanova selbst kastrieren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diesen Vorteil nimmt man. Und wenn Amerika diesen Vorteil nicht mehr hätte, andere Länder freuen sich, wenn Amerika fällt. Dann ist aber auch die Weltleitwährung nicht mehr so zu tragen wie in der Vergangenheit. Und dann ist eine Verschuldung, die Amerika gerne macht, auch nicht mehr zu bezahlen. Amerika ist Nummer 3 bei der Verschuldung. Japan kommt, dann kommt Italien, kommt Amerika. Dann würde Amerika, wenn es beim Zahlungsausfall kommen würde, sicherlich auch zu einem Emerging Market werden. Das muss man so klar formulieren. Warum sollte ich dann noch Staatspapiere kaufen, wenn nicht sicher ist, dass dieses sichere Gut all die Jahrzehnte seit Kriegsende nicht mehr zurückgezahlt wird? Und das sollte sich Amerika konkret überlegen. Ich glaube zwar, dass man sich wieder, du sprichst hier an, dass man sich in letzter Sekunde wieder einigen wird, aber im nächsten Jahr haben wir Präsidentenwahlen und da wird Donald Trump sicherlich von hinten wieder das Feuer schüren und Donald Trump denkt ja nicht an sein Land, sondern an sich. Ich sage es sehr deutlich, Donald Trump kann man vergleichen mit einem Komiker, der für einen guten Witz seinen besten Freund opfert und das sind keine guten Aussichten. Man braucht in Amerika eine Schuldensituation, wo man längerfristig planbar ist und nicht jedes Jahr wieder wie das Kaninchen vor der Schlange starrt. Und mittlerweile ist ja Amerika angeschlagen, auch finanzmarkttechnisch, weil die anderen Länder stärker werden. Man spielt nicht mit seiner eigenen Zukunft.
Der Markt scheint relativ gelassen zu sein, was diese Schuldenproblematik angeht. Wie nimmst du insgesamt die emotionale Fieberkurve der Anleger am Aktienmarkt wahr? Was bedeutet das für das Chance-Risiko-Verhältnis auf kurze Sicht?
Ich sehe keine Euphorie. Das seht ihr ja auch bei euch im Hause ja auch nicht, überhaupt nicht. Und es ist eher ja lustlos. Und wenn ich gehe fast jeden Tag an die Börse hier in Frankfurt, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da der Chor Hosianna singt, sondern dass man die Probleme schon sieht, aber auch davon ausgeht, das sagst du richtig, dass man die Kuh wieder vom Eis bekommt, vielleicht nur eine gewisse Zeit. Kann natürlich sein, dass das dumme Vieh wieder aufs Eis läuft, was ich gerade ja beschrieben habe, mit einem Schuldenlimit im nächsten Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Aber das ist so diese stabile Seitenlage, wo man sagt, naja, ich bin an sich dankbar für die Aktien, die ich habe, die eine gute Story haben, aber weil dieses Sentiment, wie du es ansprichst, eben nicht euphorisch ist, spricht auch das dagegen, dass der Markt dramatisch einbricht. Das hätte doch schon passieren müssen. Ich will jetzt nicht die Börsenregel Mai kommentieren, von der halte ich ohnehin nichts, weil sie sich selbst zerstören würde, wenn sie erfolgreich wäre. Aber man wartet jetzt ab, aber man ist auch abgesichert. Ich habe da auch den Eindruck, wenn man die großen amerikanischen Geldhäuser sieht, Vermögensverwalter, dass die nicht stark investiert sind, sondern dass alles in Ruhe betrachten. Das spricht nicht dafür, dass einbricht, wenn ein großer schwarzer Schwan nicht kommen sollte. Und ich glaube, das kann man ausschließen. Amerikas Zahlungsunfähigkeit, die Politiker, die das zulassen, wenn im Potomac River ersäuft, da bin ich mir ganz sicher.
Robert, vom Schuldenberg zum Schuldendienst. Du hattest eben schon Zins angesprochen oder die Zinsen angesprochen. Wie erwartest du den weiteren Zinskurs der Fed? Und vielleicht bauen wir auch gleich die Brücke zur EZB. Was hat man hier zu erwarten?
Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben keine Zinserhöhung mehr zu erwarten in Amerika, weil im Augenblick ja auch die Kreditvergabepraxis der Amerikaner das fällt ja in sich zusammen und wir wissen, eine überschuldete Nation wie Amerika braucht frisches Blut wie der Vampir. Wenn ich das nicht bekomme, dann wird er nervös. Also von daher kann man nicht übertreiben. Das kann ein Herr Powell, der es, wie ich finde, gut macht, großartig macht, so nicht klar postulieren, wie das der Rheinländer Halver macht. Aber man hat es ja durch im letzten Mal, ich gucke mir das mal ganz genau an, seine Aussagen, seine Rede und die Pressekonferenz, das spricht nicht dafür, dass da von den Zinserhöhungen noch was kommen wird. Und wenn man die Brücke dann zur EZB, sie wird noch zwei Zinserhöhungen machen. Damit kann man aber auch leben, die ist noch eingepreist, ja, und dann wären wir durch und Amerika nochmal zurückkommend Ende des Jahres, wenn da ja schon die ersten Zinssenkungen eingeplant, was auch konjunkturell sehr wichtig wäre. Die Inflation kommt ja im Trend runter, das ist das Alibi, sie kommt nicht so runter, dass man jetzt sagen kann, die 2% sind in Sichtweite, aber sind wir ehrlich, Walter, 2% Inflationsziel, wenn man das jetzt erreichen würde, würde bedeuten, man würde die Konjunktur killen, zerstören. Und das wird ein US-Notenbankpräsident nicht machen und auch sicherlich nicht unsere La Mer Monetaire, unsere Christine Lagarde. Auch die hatte eher das lockere Händchen, ja, dass man zur Not im Zweifel für den Angeklagten, also für mehr Verschuldung, die Schulden müssen nach wie vor ja handhabbar gehalten werden. Und wir haben ja so viele Strukturrisiken, wie wir ja auch mit Blick auf die Berliner Wirtschaftspolitik jeden Tag erfreut feststellen dürfen, dass eine Notenbank, obwohl es nicht ihr Ziel ist, hier staatswirtschaftlich einzugreifen, aber genau das macht, um das Schlimmste zu verhindern. Also im Sommer sind wir mit den Zinserhöhungen durch und dann ist eben auch die Zinsangst nicht da. Und ich sage es gerne noch einmal, nach Inflation spricht wenig dafür, dass von Zinspapieren noch was übrig bleibt. Also die Hosianna-Rufe, die ich immer wieder höre, auch im Markt, auch von Kollegen, die sagen, oh, Zinsen sind eine klare Konkurrenz zu Aktien, das sehe ich so nicht. Ein bisschen Liquidität ist immer gut und wenn man Zinspapiere macht, dann vielleicht eher eine Risikostufe hoch, also Unternehmensanleihen oder eine südeuropäische Staatsanleihe, das wissen wir. Die ruhige Hand, die heilige Hand von EZB-Chefin Lagarde ist da. Wie sage ich immer so schön, wir sind ja im Marienmonat, Patronin Mai, Patronin voller Güte uns alle Zeit behüte.
Stichwort Bankenkrise, schauen wir dann in dem Kontext noch in die USA. Wie weit ist man hier im Bereinigungsprozess? Vielleicht machen wir dann auch noch einen Seitenblick auf den amerikanischen Immobilienmarkt, vielleicht in Richtung Gewerbeimmobilienmarkt. Hat die amerikanische Bankenszene hier noch Stein im Bauch?
Ja, du bist bei Stein im Bauch. Also ich glaube, es war das Märchen Rotkäppchen, ja, wo der Wolf eben dann Steine eingenäht bekommen hat. Da sind noch einige Steine drin, definitiv. Er wird aber nicht im Fluss ersäuft. Es wird natürlich dann, wenn die Aufsichtsbehörden, Einlagensicherungsfonds, die Regierung und die Notenbank verhindern. Aber hier ist noch einiges im Argen. Wir sind noch lange überhaupt nicht durch. Da gibt es noch einige Banken, die theoretisch ja, Riesenprobleme haben, also insolvent sind, aber das lässt man natürlich nicht zu, weil wir damit eine Bankenkrise zulassen, die sicherlich das, was wir 2008 gesehen haben, in den Schatten stellt. Also wird man das Problem natürlich mit Übernahmen, mit billigem Geld, mit Liquidität zuschießen, bis zum geht nicht mehr machen. Und du sprichst die Gewerbeimmobilien an, gerade die Regionalbanken sind ja massiv im Gewerbeimmobilienbereich investiert und wir stellen ja fest, wir haben viele Leerstände, wir haben eine Homeoffice-Kultur, die jetzt eben nicht dazu führt, dass viele wieder in ihre Bankentürme zurückkommen oder in ihre Geschäftstürme, sondern zu Hause sitzen. Und das sind einige Gewerbeimmobilien ganz massiv im Feuer. Da wird auch einiges umkippen und da ist auch jeder in Amerika aufgerufen, hier nicht die Büchse der Pandora aufzumachen. Das heißt, wir haben ein Problem, ja, aber dieses Problem ist wie Dreck, den man wie bei Hempels unter das Sofa kehrt, unter den Teppich kehrt, weil ansonsten die schöne, heile Welt, die wir ja immer noch genießen dürfen, dann auf einmal nicht mehr so heil ist. Oder anders gesagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf.
Machen wir noch einen großen Sprung in Richtung Asien und zwar konkret auf den japanischen Aktienmarkt mit einem Blick. Der Nikkei 225 hat sich in jüngerer Zeit ganz passabel verhalten und entwickelt. Wie ist dein Blickwinkel zur japanischen Börse? Ist das aktuell eine denkbare Depotbeimischung?
Das ist eine Depotbeimischung, ja. Wir wissen ja, der Nikkei hat ja noch nachzuholen von seinem historischen Lauf. Das ist jetzt nicht das klassische fundamentale Argument, aber wenn natürlich dann China sich immer weiter dann auch öffnet. Im Augenblick gibt es ja auch mal ein paar Reibungspunkte, aber im Hinblick auf 2024, dann bleibt das natürlich interessant. Die Liquiditätspolitik der Japaner bleibt ja üppig, wie ich finde, sehr üppig, weil sie gar nicht anders können. Kein Land ist so verschuldet, kein Land hat so große Überschuldung, Überalterung und so weiter. Da kann eine Bank of Japan eben nicht Stabilitätspolitik machen. Ja, und da kann man auch hier nach dem Aschenputtel-Prinzip verfolgen. Ich kaufe mir das in Amerika. Auch im Hightech-Sektor zum Beispiel, wo ich dann sagen kann, das Geschäftsmodell stimmt nach wie vor. Wir dürfen die Schwäche der japanischen Wirtschaft, des Wirtschaftsstandorts eben nicht 1:1 auf die Einzelwerte übertragen. Ja, eine Depotbeimischung. Ich würde aber in diese Depotbeimischung dann auch die asiatischen Schwellenländer und dann vielleicht ein bisschen Südamerika reinpacken, weil die werden ja immer wichtiger und falls eben wenn die Zinserhöhungsangst vorbei ist in Amerika, dann wird man auch sich und China wieder mehr produziert, der große Drachen wieder Feuer dann speit, wirtschaftlich, weltwirtschaftlich, dann brauche ich die Depotmischung auch der Emerging Markets.
Machen wir einen Seitenblick in den Rohstoffsektor. Nein, fangen wir mal mit Gold an oder vielleicht auch mit dem Pärchen Gold und Silber. Gold glänzt ja in diesen Tagen besonders hell mit einem konstruktiven Schaltbild, wenn man es im Eurokurs sieht. Silber kommt nicht so richtig aus den Puschen, aber ist ja vielleicht auch so ein bisschen im Tandem zu sehen oder möglicherweise im Tandem zu sehen. Wie ist aus deiner Sicht das Chance-Risiko-Verhältnis speziell beim Gold und speziell aus Sicht eines Euro-Investors und dann eben vielleicht auch mit einem Seitenblick auf Silber?
Ja, also Gold ist natürlich dann immer gefragt, grundsätzlich, wenn wir feststellen, dass die Realzinsen im Durchschnitt bei uns in Amerika eher negativ sind. Wir sehen auch, dass die Notenbanken immer stärker, gerade in Asien, versuchen den US-Staatspapieren von, was ja viele als einlagiges Toilettenpapier von der Bonität beschreiben, hin in die harte Ware wollen, in Gold, weil Gold natürlich dann Sachkapital pur ist, 6.000 Jahren. Wie wir alle wissen, das hilft natürlich dem Goldpreis. Er geht aber auch nicht durch die Decke, das muss man auch sehr klar sehen. Von daher sage ich mal, Gold gehört dazu in die Portfolio-Mischung bis 10% liquiden Vermögens. Aber ich kenne auch die Argumente, unsere Welt ist instabil, das wissen wir alle. Ja, aber man muss auch sehr klar die Vergangenheit mal sehen. Es gab ja lange Durststrecken auch bei Gold, sind wir ehrlich. Und da gab es ja Phasen, wo Aktien besser gelaufen sind und dann irgendwann auch mal die Rentenpapiere ja lange Zeit sehr gut gelaufen sind, weil die Renditen gefallen sind, die Kurse gestiegen sind. Das muss man auch berücksichtigen. Also das Timing ist sehr wichtig. Heißt aber überhaupt nicht, dass ich was gegen Gold habe. Im Gegenteil, bis 10% liquiden Vermögens würde ich es auf jeden Fall halten, definitiv, für alle Fälle, die da kommen. Mal ganz böse formuliert, wenn alle Stricke reißen, ja, den dicken Schinken beim Metzger oder die Familienpackung Tofu kriege ich dann nicht mehr für Weichwährungen wie Dollar und Euro, dann muss ich harte Ware liefern. Das ist schon mal das Argument, das wir hier sehr klar natürlich haben. Gold ist ja auch nicht beliebig vermehrbar und ist, wie ich finde, deutlich stabiler als alle Kryptoanlagen zusammen. Das darf man nicht vergessen, aber bis 10% mehr nicht des liquiden Vermögens. Silber. Da kann man sich fast nur wundern, warum der Silberpreis so niedrig ist. Wenn man sich vor Augen führt, dass er gerade für die Energiewende, für Solarpaneele oder für E-Mobilität ja Unmengen an Silber gebraucht und verbraucht werden, Walter. Also und so viel wird nicht produziert. Es gibt ja eine kurze Hochrechnung, dass man sagt, für die nächsten 3 Jahren brauchen wir etwa 2,4 Milliarden Unzen, die man für diese Solarpaneele, Photovoltaik braucht. Und das ist ja, wird ja noch mehr zunehmen. Es werden aber nur 850 Millionen im Jahr gefördert. Und wenn man dann vielleicht auch noch dieses Scrap-Silber und Altsilber einrechnet, da kommt man nicht hin. Also Silber müsste Angebot-Nachfrage eigentlich durch die Decke gehen. Also ich würde sagen, die langfristigen Investoren, dazu zählt ja auch Robert Halver, ein bisschen Silber, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, sollte auch dabei sein. Aber dass jetzt Gold, fangen wir mal Gold an, massiv durch die Decke geht, das sehe ich jetzt nicht. Aber das wäre auch nicht mein Argument. Ich sage ja mal, angenommen Gold würde auf $5,000 pro Unze steigen und würde auf Euro Allzeithoch haben, ich würde es da nicht verkaufen. Das ist doch Sicherheit. Das ist die letzte Sicherheit. Das ist die Lebensversicherung. Da freue ich mich, dass der Preis gestiegen ist und halte es natürlich. Silber ist volatil, aber auch das Silber, das ich habe, auch in physischer Form, würde ich auf jeden Fall weiterhalten. Noch einmal, irgendwann kommt der Punkt, wo man der Markt erkennen muss, das Zeug wird doch gebraucht. Also von daher, ein bisschen Geduld ist hier gefragt. Beides bis 10% des liquiden Vermögens, wie gesagt.
Robert, machen wir doch vielleicht auch unter der Überschrift Rohstoffe noch einen Seitenblick auf Kupfer. Vielleicht gar nicht primär, um darin anzulegen, aber als Konjunkturindikator vielleicht auch. Hier war die Entwicklung, die Kursentwicklung ja zuletzt eher nicht so erfreulich. Ist das ein Warnsignal für dich, was die Weltkonjunktur angeht?
Gut, die Daten sind natürlich im Augenblick, was die Weltkonjunktur geht, eher etwas in Moll gehalten, ob Centix, ob ZEW, IFO, ja, auch nicht so fulminant, wie wir das mal in der Vergangenheit gewöhnt haben, aber stabil. Und ich erwarte, dass 2024 die Konjunktur, wenn der schwarze Schwan eben nicht kommt, was wir eben wieder besprochen haben, sich dann zumindest festigen wird und da wird man wieder mehr Kupfer brauchen. Auch die Chinesen wollen natürlich nach wie vor den Export. Also die Meinung, China koppelt sich jetzt ab, macht mit autoritären Staaten nur noch gemeinsame Sachen und lässt die anderen im Westen links liegen, das sehe ich nicht. Man will weiterhin Geschäfte mit Europa, mit den USA machen. Sie brauchen Export. Die Binnenkonjunktur sieht im Augenblick ja nicht so toll aus. Also von daher spricht das auch dafür, dass Kupfer als Konjunkturzykliker, als der Konjunkturzykliker durchaus auf Jahressicht wieder Potenzial hat.
Streifen wir noch den politischen Rahmen ein wenig, Stichwort Standortwettbewerb. Wie sollte die deutsche Politik mit den Schwergewichten USA und China umgehen? Oder anders gefragt, können wir es uns ökonomisch erlauben, es auf einen echten Konflikt mit diesen wichtigen Partnern ankommen zu lassen?
Nein, das können wir nicht. Wir müssen uns natürlich arrangieren. Das heißt aber nicht, dass wir ängstlich vor der Schlange stehen, vor der amerikanischen und der chinesischen Schlange. Übrigens, das muss man sehr klar erkennen. Amerika ist ja nicht mehr unser Freund. Ja, ich erkenne das noch als alter Knabe in 80er Jahren angefangen, wo ich dann angefangen habe, auch politisch zu denken. Wir können uns nicht mehr alles erlauben und trotzdem alles nach Amerika verkaufen. Amerika ist egoistisch bis zum Anschlag und hat keine Hemmung, uns alle Unternehmen, wenn es denn sein soll, nach Amerika abzuziehen, also das Optimum abzuziehen, so viel wie möglich. Da muss Europa dagegen halten. Das heißt, Europa muss dann zusammenhalten, da wird es schon mal schwierig. Das Musketierprinzip wird nicht praktiziert. Ich muss eher von einer Erbengemeinschaft ausgehen, wo man sich gegenseitig ins Schienbein tritt, gemeinsamer Auftritt. Dazu müssen aber viele Dinge dann auch harmonisiert werden. Migrationsfragen, Wirtschaftsfragen, Steuerfragen, außenpolitische Fragen, das muss ein Guss sein. Da sind wir aber nicht. Das muss man klar erkennen. Und dieses Klein-Klein, das Nationale, das wird nicht mehr funktionieren. Ich kenne die Debatte natürlich von vielen, die sagen, Europa funktioniert nicht. Alter, es muss funktionieren. Wir haben keine andere Chance. Chinesen und Amerikaner fressen uns auf. Und der Druck, den wir ja als rohstoffarmes Land haben, ist auch dann sehr schwierig. So ist ist aber auch sehr klar, dass man erkennen muss, wir brauchen keine Ideologie. Wir brauchen Wirtschaftskompetenz. Wirtschaftskompetenz, die Deutschland groß gemacht hat. Das heißt, das Leistungsprinzip, Ärmel hochkrempeln, die deutschen Tugenden, das sage ich hier, Qualität, Zuverlässigkeit, Leistungsprinzip, ja, Pünktlichkeit, das ist nichts Verwerfliches, das ist was Positives, das hat uns groß gemacht. Und jede Form der Deindustrialisierung wird uns natürlich vom Wohlstand zurückwerfen. Es gibt ja durchaus Politiker und Politikerinnen, die einen Gefallen daran haben, haben, wenn wir Wohlstand anders formulieren, ja, aber das wird nicht funktionieren. Ohne Wohlstand ist Klimaschutz, wird Klimaschutz von der Mehrheit der Bevölkerung nicht akzeptiert. Das sehen wir im Augenblick auch bei gewissen Entwicklungen in Berlin. Man muss Klimaschutz so bauen, dass es eben auch eine wirtschaftliche Dimension hat, mit Arbeitsplätzen, mit neuen attraktiven Arbeitsplätzen. Das geht aber nicht, dass wir im Übergang dann die Unternehmen dann aus dem Land jagen, weil die einfach sagen, woanders ist es einfach für uns attraktiver und wo man dann hingehen muss, einfach um überleben zu können. Das sehen wir gerade in der energieintensiven Branche. Und wenn man sich vor Augen führt, was hat denn Deutschland groß gemacht? Industrie, das war natürlich nicht der Dienstleistungssektor. Das war unser Rückgrat. Du erinnerst dich an 2008, Finanzkrise im Vergleich zu England. Ja, die mussten fast Baumrinde fressen, auf Deutsch gesagt. Wir hatten aber noch den harten industriellen Kern, konnten darauf dann auch bauen. Und das geben wir jetzt ab. Also das verstehe ich nicht, wie das funktionieren soll. Also wir müssen Industrie, die neue Industrie auch mit Klimaschutz, und wir können das, wir haben die Unternehmen dann auch nach vorne bringen. Und Ideologie und Realität, wenn die Ideologie so wichtig ist, dass man sagt, die Realität ist falsch, dann haben wir ein Problem. Das ist eindeutig. Also wir brauchen, wenn die Alten, das sage ich immer wieder, das klingt fast schon langweilig, Ludwig Erhard Qualitäten nach vorne zu gehen, auch wirtschaftspsychologisch, und den Menschen wieder eine Perspektive zu bieten. Aber für den Aktienmarkt heißt es nichts Negatives, denn die Unternehmen, die in Deutschland notiert sind, aber weltweit ihre Geschäfte machen, die haben dann trotzdem ihr Auskommen, die machen trotzdem tolle Gewinne und Umsätze. Aber natürlich wünschen wir uns alle, dass sie das hier in Deutschland machen oder zumindest in Europa, damit wir gestärkt werden. Und Politik, die nur ideologisch denkt, ist zum Scheitern verurteilt. Und ich wünsche mir eigentlich, dass auch ein Regierungschef wie Olaf Scholz, der ja durchaus Wirtschaftskompetenz mitbringt, dass er da deutlicher auf den Tisch legt. Also nur zuschauen funktioniert nicht, sonst verlieren wir. Und gerade im Übergang auch, bis wir dann bei der Energiewende satisfaktionsfähig sind. Den Übergang müssen wir schaffen. In dem Übergang hauen die Unternehmen ab. Und wenn die einmal weg sind, kommen sie nicht zurück.
Binden wir den Sack zu, was sind die wichtigsten strategischen Akzente aus deiner Sicht, die man jetzt in der Depotstrategie als Anleger, als Aktienanleger berücksichtigen sollte?
Also erstens, nicht so stark auf Zinspapiere setzen, wenn dann etwas exotischer Unternehmensanleihen meinetwegen, die dann auch davon profitieren, dass die Konjunktur im nächsten Jahr besser ist. Börse bezahlt Zukunft. Dieser Karl Lauer muss an dieser Stelle sein, aber nicht im Bereich Festgelder, Staatspapiere aus Deutschland sagen, das ist die heilbringende Anlageform. Die ist es nämlich nicht. Die Inflation ist höher. Das heißt, man muss schon auf den Aktienmarkt setzen. Da aber dann eben sehr klar auch eben zwei Dinge. Ich mag nach wie vor in Europa und Deutschland die zyklischen Aktien, die von der Öffnung Chinas nach wie vor profitieren, die auch in vielen Bereichen Weltmarktführer, Nischenqualitäten haben, auch im Klimaschutz. Das wollen wir nicht vergessen. Das sind wir hervorragend aufgestellt. In Amerika sicherlich den Hightech-Sektor, auch mit künstlicher Intelligenz, die ja immer wichtiger wird. Wir haben auch einiges in Deutschland, in Europa verpasst in der Entwicklung. Da haben wir geschlafen. Okay, andere Sachen, wollen ja nicht mehr über Politik reden. Und in den Schwellenländern eben die Depotbeimischung auch. Da sollte man auch dabei sein, weil die ja ihre Hausaufgaben machen. Gerade in Asien, die brauche ich dann auch. Und zur Abrundung etwas Gold und Silber, das haben wir besprochen, da ist gar nichts gegen zu sagen. Und ansonsten bitte nicht so sehr immer die negativen Nachrichten sehen. Der Rheinländer, der Vorgesetzte, sagt immer, es hätten immer Joti Jange.
Das war Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank und Kapitalmarktbeobachter auf der Webseite roberthalver.de. Vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit, eine Menge Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen richtig guten Rest der Woche. Machen Sie es gut. Tschüss.
Glück auf. Tschüss. Hat Spaß gemacht.
Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter bzw. geben Sie uns auch gerne eine positive Bewertung. Informieren Sie sich doch auch gleich gerne im Anschluss über das Bernecker-Webinar am 30. Mai 2023 zum Thema KI-Revolution, so investieren Sie in den Zukunftsmarkt. Folgen Sie dafür bitte dem Link auf unserer Webseite www.bernecker.info. Ihnen noch einen richtig guten Rest vom Tag. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkungen auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Veröffentlichungen dürfen weder vollständig noch teilweise nachgedruckt oder in ein Informationssystem übertragen oder auf irgendeine Weise gespeichert werden, außer im Falle der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Hansa Bernecker Börsenbriefe GmbH. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Videoinhalte, die wir selbst über Social-Media-Kanäle, zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Die Informationen in den Publikationen richten sich nur an Personen, denen nach dem für sie geltenden Recht entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Insbesondere richten sie sich nicht an Bürger der USA sowie an Personen, die in den USA oder in einem ihrer Territorien, Besitzungen oder sonstigen Gebieten, die der Gerichtshoheit der USA unterstehen, wohnhaft sind oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. The information contained on this media content, newsletter or video is intended solely for persons who may lawfully receive such information under applicable laws. And in particular, it is not directed at U.S. citizens and persons resident or ordinarily resident in the USA, its territories, possessions or other areas subject to the jurisdiction of the USA.